Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Fall des Berliner Attentäters Amri wird möglicherweise einen Untersuchungsausschuss des Bundestages beschäftigen. Führende Politiker der Union zeigen sich offen für einen solchen Vorstoß, unter ihnen Innenminister de Maizière. Inzwischen wurde bekannt, dass Amri sich offenbar durch Drogenhandel finanziert hatte und auch selbst Drogen nahm. Das geht aus einem vertraulichen Bericht des Bundeskriminalamtes hervor, der NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt.
Aus dem Innenministerium heißt es heute nur kein Kommentar zu dem uns vorliegenden Bericht. Schriftlich nur so viel, Innenminister de Maizière sei offen für einen Untersuchungsausschuss zum Fall Amri. Beim Koalitionspartner SPD ist man da zurückhaltender. Im ARD-Bericht aus Berlin erklärt der Fraktionsvorsitzende:
Ich plädiere auf jeden Fall dafür, dass der Innenminister einen Sonderermittler einsetzt, der sofort Zugang zu allen Akten bekommt und der uns in 4-6 Wochen schon einen ersten Zwischenbericht geben kann.
Der Bericht des BKA, der in der kommenden Woche den parlamentarischen Gremien vorgelegt werden soll, zeichnet monatelange polizeiliche Ermittlungen nach. Man erfährt, dass Amri sich nicht nur als Dealer verdingt, sondern auch selbst harte Drogen konsumiert habe und nicht nach religiösen Vorschriften gelebt haben soll. Mehrfach habe er den Wunsch geäußert, nach Tunesien zurückzukehren.
Wir erfahren, wann was geschehen ist, aber der Bericht enthält keinerlei Wertungen. Also die Frage, ob Fehler gemacht worden sind, welche Fehler gemacht worden sind.
Viele der Informationen, die in dem Bericht zusammengefasst sind, stammen von einer Vertrauensperson der Polizei Nordrhein-Westfalen. Die Opposition äußert nun laut den Verdacht, Amri könne als V-Mann zumindest in Betracht gezogen worden sein.
Es steht der Verdacht im Raum, dass Amri von unsichtbarer Hand geschützt wurde vor Strafverfolgung, vor Abschiebung. Und diese merkwürdigen Geschehnisse müssen dringend aufgeklärt werden.
Mehrere einzelne Straftaten wurden bei ihm nicht geahndet. Er wurde immer wieder laufen gelassen. Und das spricht sehr dafür, dass er entweder selbst ein V-Mann war oder dass man zumindest sehr dicht an ihn dran war.
Das Land Nordrhein-Westfalen dementiert allerdings, dass man Amri als V-Mann angeworben habe und nicht nur das.
Alle Verfassungsschutzbehörden haben sich untereinander versprochen, nein, unser V-Mann ist es nicht gewesen. Es spricht zur Stunde nichts dafür, dass er ein V-Mann gewesen sei.
Ob Behörden versagt haben oder politische Fehler gemacht wurden, dazu müssen erst Informationen aller beteiligten Ämter eingeholt werden. Am Ende geht es darum, politische Verantwortung zu klären. Eine heikle Frage angesichts der bevorstehenden Wahlkämpfe in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Bund.
Die deutschen Behörden haben ihre Vorkehrungen gegen Hackerangriffe bei der Bundestagswahl im Herbst verstärkt. Bundeswahlleiter Saarreiter sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, unter anderem sei die Kapazität des Rechenzentrums verdreifacht worden. Technisch sei die Abstimmung gegen alle Manipulationsversuche geschützt, so der Bundeswahlleiter. Er kündigte außerdem an, auf Falschmeldungen, die den Ablauf stören könnten, schnell und öffentlichkeitswirksam zu reagieren.
Die Sorge wächst. Berlin stellt sich im Bundestagswahlkampf auf Manipulationen und gezielte Falschmeldungen ein, ähnlich wie in den USA.
Wir haben ja im US-Wahlkampf gesehen, dass da in der Tat viele Hackerangriffe stattfanden, dass viele Fake News verbreitet wurden. Deshalb ist es sicherlich auch wahrscheinlich, dass bei der Bundestagswahl und in deren Vorfeld mit solchen Schmutzmethoden gearbeitet wird.
Hackerangriffe und Fake News, also Falschmeldungen, nicht nur aus Russland, sondern auch aus den USA, beschäftigen längst auch deutsche Behörden. Die Regierung will im Wahlkampf unter anderem ein Abwehrzentrum gegen Desinformationen. Die Opposition hält das für Unsinn.
Eine Bundesaufsichtsbehörde für Wahrheit ist, glaube ich, der falsche Weg. In unserer Gesellschaft, in einer freien Gesellschaft, gibt es das Recht auf freie Meinungsäußerung. Man muss auch sagen dürfen, dass die Erde eine Scheibe ist.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende fordert heute im Bericht aus Berlin dagegen mehr IT-Sicherheit und vor allem eine härtere Gangart bei Falschmeldungen und Hetze in den sozialen Medien.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Cyberschutz. Da muss der Bundesinnenminister dafür sorgen, dass wir sofort reagieren können. Wir brauchen aber auch gegen Falschmeldungen, gegen Fake News selbstverständlich eine Regelung bei den großen Plattformen.
Gezielte Falschmeldungen, Hass und Hetze im Internet Berlin stellt sich auf einen harten Bundestagswahlkampf ein und allen Beteiligten ist bewusst, mit Strafen und Gesetzen ist den sogenannten sozialen Medien hier nur bedingt beizukommen.
Das Online-Netzwerk Facebook hat inzwischen angekündigt, selbst verstärkt gegen Falschmeldungen in Deutschland vorzugehen. In den nächsten Wochen sollen Nutzer wie in den USA die Möglichkeit erhalten, zweifelhafte Inhalte zu melden. Beiträge, die als gefälscht erkannt worden seien, sollten künftig mit einem Warnhinweis markiert werden. Die Überprüfung der Fakten nimmt das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv vor. Wie Facebook dabei im Einzelnen vorgehen will, dazu finden Sie Informationen in unserer Tagesschau-App.
Etwa 3.500 Menschen haben in Berlin der ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht. Traditionsgemäß legten auch Spitzenpolitiker der Partei Die Linke Kränze und rote Nelken an den Gräbern nieder. Liebknecht und Luxemburg gehörten zu den Gründungsmitgliedern der Kommunistischen Partei in Deutschland. Sie wurden von Freikorpssoldaten am 15. Januar 1919 ermordet.
Nach dem Parteiaustritt der Bundestagsabgeordneten Steinbach kommt Kritik aus der CDU. Generalsekretär Tauber nannte es bedauerlich, auf welche Art und Weise Steinbach diesen Schritt vollzogen habe. Die Vorwürfe der 73-Jährigen wies Tauber zurück. Steinbach, früher Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, hatte ihren Entschluss mit dem Kurs von Kanzlerin Merkel in der Flüchtlingspolitik begründet.
Seit heute ist sie parteilos. Erika Steinbach verlässt die CDU nach mehr als 40 Jahren. Schon lange habe sie mit sich gerungen, sagt sie im Interview. Aber sie selbst könne die CDU nicht mehr wählen und auch keinen Wahlkampf mehr für sie machen.
So habe ich mich entschlossen, damit sowohl auf der einen Seite die CDU sieht, ich trete aus, bin nicht mehr Teil der Partei, wenn ich Kritik übe. Und für mich selber habe ich ein gutes Gewissen, dass ich sage, ich brauche mich nicht zu verbiegen.
Vor allem die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin lehnt sie ab. Der Parteiaustritt Steinbachs ist das Resultat einer langen Entfremdung. Die Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt am Main hatte zahlreiche Kontroversen ausgelöst. Ausdrücklich keine Sorge haben CDU-Vertreter davor, dass weitere Mitglieder Steinbach folgen könnten. Denn Konservative hätten immer noch ihren Platz in der Volkspartei.
Das war kein Alleinvertretungsmerkmal, das Erika Steinbach hatte, sondern da gibt es viele kluge Köpfe, die diese Position ausfüllen, sowohl intellektuell wie auch politisch.
Ehemalige Parteifreunde sind nicht überrascht, fordern von Steinbach aber einen weiteren Schritt.
Wenn sie sich mit der CDU nicht mehr identifiziert, dass es nur konsequent wäre, wenn sie auch ihr Mandat im Deutschen Bundestag, was sie über die CDU erhalten hat, abgibt.
Das lehnt Erika Steinbach ab. Sie will weiterhin Kritik üben, ohne in eine andere Partei einzutreten.
Mit einem Aufruf zu neuen Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern ist in Paris eine internationale Nahostkonferenz zu Ende gegangen. An dem Treffen nahmen Politiker von mehr als 70 Staaten und internationalen Organisationen teil, unter ihnen die EU, die Arabische Liga und alle UN-Vetomächte, nicht aber die Konfliktparteien selbst. Gastgeber Frankreich warnte vor einer neuen Eskalation des Konflikts. Die Nahostgespräche liegen seit Jahren auf Eis.
70 Staaten und internationale Organisationen, aber weder israelische Vertreter noch palästinensische nahmen teil. Von Israel aus hatte Regierungschef Netanyahu das Treffen kritisiert. Diese Konferenz zählt zu den letzten Zuckungen der gestrigen Welt. Morgen wird anders aussehen und morgen kommt bald. In Paris reagierte Frankreichs Präsident Hollande direkt darauf. Die Zwei-Staaten-Lösung ist kein Traum von gestern. Sie ist immer noch das Ziel der internationalen Gemeinschaft für die Zukunft. Besorgt waren viele Teilnehmer über die vom zukünftigen US-Präsidenten Trump angekündigte Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und mögliche Reaktionen darauf. Dies hätte schwere Konsequenzen für den Friedensprozess, da die Palästinenser Ost-Jerusalem als zukünftige Hauptstadt Palästinas sehen.
Wenn es auf der einen Seite Überlegungen gibt, die Botschaft der USA nach Jerusalem zu verlegen, dann spürt man doch schon am Beginn dieses Jahres, dass wir möglicherweise vor dem Risiko neuer Eskalationen stehen. Das muss vermieden werden.
In einer gemeinsamen Abschlusserklärung fordern die Teilnehmer Israel und die Palästinenser auf, sich zur Zwei-Staaten-Lösung zu bekennen. Der Geist dieser Konferenz ist: Wir strecken den beiden Parteien, wir strecken Israel und Palästina die Hand entgegen und hoffen, dass diese Hand ergriffen wird. Begleitet wurde die Konferenz in Paris von gut 1000 Demonstranten, die ihre Solidarität mit Israel bekundeten.
Die andauernde Kälte in Europa bringt tausende Flüchtlinge auf dem Balkan in Gefahr. Sie dürfen nicht Richtung Norden weiterreisen, wollen aber auch nicht in ihre Heimatländer zurück. In der serbischen Hauptstadt Belgrad etwa lebten viele Migranten in Quartieren, die für hohe Minuswerte nicht ausgelegt seien, warnt die Organisation Ärzte ohne Grenzen.
Auf dem Weg in den Westen ist Serbiens Hauptstadt Belgrad so etwas wie eine Drehscheibe geworden, für Flüchtlinge wie für Schlepper. Eben deshalb harren immer noch über 1000 Männer aus Afghanistan und Pakistan bei winterlichen Temperaturen in diesem heruntergekommenen Lagerkomplex im Zentrum der Stadt aus. Hier bekommen sie kurzfristig Kontakte zu den Schleppern, um gegen Geld weiter in Richtung Westeuropa zu gelangen. Du musst den Schleppern zwischen 1.500 und 1.600 Euro bezahlen, um über die Grenze zu kommen. Wenn du das Geld aber nicht hast, dann bleibst du hier für lange Zeit. Hilfsorganisationen haben inzwischen provisorisch Heizungsanlagen installiert. Sie verteilen Essen und gespendete Kleidung. Die meisten der Flüchtlinge weigern sich, in die offiziellen Flüchtlingsaufnahmezentren des Landes zu gehen. 6.000 Plätze stünden laut offiziellen Angaben hierfür zur Verfügung. Nun hat die serbische Regierung reagiert und ein weiteres Aufnahmezentrum in Stadtnähe errichten lassen. Dazu werden mehrsprachige Informationsblätter verteilt. Wir bieten ihnen kostenlose Transportmöglichkeiten an in beheizte Camps. Wir haben ihnen auch erklärt, dass wir sie während dieser Kälte nicht danach fragen werden, ob sie sich entsprechend gemeldet haben und wie sie ins Land gekommen sind. Trotz unserer Appelle beharren aber die meisten darauf, hier zu bleiben. Immerhin 400 der Flüchtlinge haben sich dem Vernehmen nach inzwischen dazu entschlossen, in das neue Aufnahmezentrum nahe der Stadt zu wechseln.
Die deutschen Handballer haben bei der Weltmeisterschaft in Frankreich auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Die DHB-Auswahl setzte sich gegen Chile mit 35:14 durch.
Die DHB-Auswahl landet gegen Chile einen Sieg mit Ausrufezeichen. 21 Tore Unterschied am Ende unterstreichen die Titelambitionen der deutschen Handballer. Bei der 35:14 Tore Gala überzeugt Andreas Wolf im Tor. Nur 6 Treffer kassiert der Keeper in der ersten Halbzeit und lässt die Südamerikaner schier verzweifeln. Nach einer zunächst mangelnden Chancenverwertung am Anfang machen die Deutschen gegen Ende von Halbzeit 1 mit immer wieder schnell vorgetragenen Gegenstößen ernst. Yannick Kohlbacher von der HSG Wetzlar ist mit insgesamt 8 Treffern erfolgreichster Schütze. In der zweiten Halbzeit erinnert die Begegnung mehr und mehr an ein Trainingsspiel. Julius Kühn erhöht mit seinem wuchtigen Treffer zum 33:13 erstmals auf einen 20-Tore-Vorsprung. Selbst Bundestrainer Sigurdsson ist offenbar erstaunt, wie konsequent sein Team die Pflichtaufgabe löst. Mit einem weiteren Erfolg am kommenden Dienstag gegen Außenseiter Saudi-Arabien kann die deutsche Auswahl vorzeitig die K.O.-Phase erreichen.
Johannes Lochner ist neuer Europameister im Viererbob. Lochners Team startete so schnell wie kein anderes. Der 26-jährige Berchtesgadener traf alle Lenkpunkte vor zweimal Laufbestzeit. Sein Vorsprung mit 45 Hundertstelsekunden deutlich. Lochners Triumph war die dritte Europameisterschaft unter René Spies hier links, dem neuen Bundestrainer. Für den deutschen Doppelsieg sorgte Nico Walter. Dritter wurde der Österreicher Benjamin Mayer.
Doppelsieg beim Weltcup für die deutschen Kombinierer durch Erik Frenzel und Johannes Rützek. Im italienischen Val di Fiemme sprang Frenzel auf 138 Meter. Der zweitweiteste Sprung, der je auf dieser Schanze gestanden wurde. Auf der 10-Kilometer-Strecke lief der Weltcup-Gesamtführende ein einsames Rennen an der Spitze. Sein 6. Weltcupsieg in dieser Saison ungefährdet. Johannes Rützek, der zweite im Gesamtweltcup, kämpfte sich im Zielsprint auf Platz 2 vor dem Japaner Akito Watabe.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. Januar.
Der Süden und der Osten Deutschlands haben es morgen noch mit tiefem Luftdruck zu tun, der Nordwesten mit dem Hoch über der Nordsee. In der Nacht schneit es in der Südhälfte und im Osten gebietsweise Vorsicht wegen Straßenglätte. Auch am Tag, im Süden und Osten noch stellenweise Schnee, vor allem im Bergland. Sonst Sonne, Wolken und kaum noch Schneeschauer. Richtung Nordwesten sieht es sonnig aus. In der Nacht 0 bis minus 12 Grad, am Tag minus 5 Grad im Vogtland und plus 3 Grad auf den Inseln. Auch am Dienstag im Norden und Westen häufig Sonne, sonst Sonne, Wolken und etwas Schnee. Am Mittwoch und am Donnerstag im Norden örtlich Schnee oder Regen, sonst teils Sonne, Wolken und Nebel.
Karen Mioska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Drogen, V-Leute und viele Fragen, was die Behörden über den Berlin-Attentäter Amri wissen und Heimkehr aus der Hölle, wie eine Familie ihre Tochter aus den Fängen des IS holte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.